Das weiß offensichtlich unser Wirtschaftsminister nicht. Der ist steuerpolitisch also im Grunde genommen durch jede Prüfung durchgefallen. Also Frau Merkel hat immer dann, wenn sie emotional gehandelt hat, eigentlich, wenn man es mal deutlich sagt, ins Klo gegriffen. Denn wir brauchen Migration, aber wir brauchen die richtige. Und die suchen wir uns dann aus. Das darf ein Zuwanderungsland ohne weiteres machen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir müssen reden über den Staatsapparat und unseren Sozialstaat und die Rente und natürlich auch das Thema Migration vor dem Hintergrund, ob wir uns das alles so leisten können. Und dazu kann es natürlich nur einen Gesprächspartner geben, weil er sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als beruflich das zu untersuchen. Ich freue mich sehr, dass er wieder zu Gast ist bei uns. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albrecht-Ludwig-Universität in Freiburg. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Bert Raffelhöschen.
Ja, moin Herr Blöde, moin an alle, die da draußen auf mir zuhören.
Freue mich sehr, dass das wieder geklappt hat. Ja, seit ein paar Wochen geistert und wird viel diskutiert ein Vorschlag herum von Robert Habeck, unserem scheidenden Wirtschaftsminister. Der neue Plan ist, dass man auf Kapitalerträge künftig Sozialabgaben einführen solle, um den Sozialstaat irgendwie im Laufen zu halten. Was halten wir denn davon?
Naja, ich sag mal so, aus jeder Sicht falsch, schlicht falsch. Das muss man ganz klar sagen. Aber man muss immer sehen, welche Brille man da aufhat. Also die erste Brille ist die Brille desjenigen, der über Steuern was weiß. Und der über Steuern was weiß, weiß, dass die Kapitalertragsbesteuerung in Deutschland mitnichten, so wie er gesagt hat, geringer ist als die Arbeitseinkommensbesteuerung, sondern dass sie deutlich höher ist. Derjenige, der Millionen verdient an Arbeitseinkommen, ist im Maximum bei 45+2%. Derjenige, der Kapitalerträge hat und sei es auch jemand, der nur 30.000 Euro verdient im Jahr, der versteuert sie mit über 50%. Das weiß offensichtlich unser Wirtschaftsminister nicht. Der ist steuerpolitisch also im Grunde genommen durch jede Prüfung durchgefallen, weil es ist kompletter Unfug, was er da erzählt hat. Denn er weiß ja nicht mal, dass es eine Körperschaftssteuer, eine Gewerbeertragssteuer und das Zusammenspiel mit der Abgeltungssteuer nach dem norwegischen Steuerrecht, adaptiert von Peer Steinbrück 2006, so gegeben hat. Also überhaupt null Ahnung, also wirklich null Ahnung. Der hat genauso viel Ahnung von Steuern offensichtlich wie über Entfernungspauschalen oder über Insolvenzrecht. Das Zweite ist die Sichtweise des Beitragszahlers. Also der Beitragszahler zahlt in der gesetzlichen Krankenversicherung ein und wird im Falle, dass er krank wird, dann behandelt. Und er zahlt lohnbezogen äquivalent ein und bekommt dann seine Behandlung. Ich weiß nicht, wie er denjenigen, der Kapitalertrag hat und dann verbeitragt, für den Fall der Krankheit dann abgelten will mit Leistung. Also auf gut Deutsch, wird jemand, der Zinsen bekommt oder Dividenden, dann, wenn die Dividenden sinken, weil dann ist offensichtlich ja der Kapitalertrag krank, wird der Kapitalertrag dann in Behandlung gehen? Wie geht Kapital eigentlich in Behandlung, wenn es krank ist? Also kompletter Blödsinn wieder, überhaupt nicht zu verstehen. Es ist natürlich nur zu verstehen aus der Sichtweise desjenigen, der planwirtschaftlich denkt. Denn planwirtschaftlich gedacht sollte eigentlich die Gesundheit grundsätzlich nicht äquivalent finanziert werden, sondern über den Steuerzahler finanziert werden, so wie das beispielsweise in England der Fall ist. Wenn wir also so ein NHS-System hätten, wo alles aus dem Steuersäckel finanziert wird und alles auch getragen wird, allerdings dann muss man sich ganz klar machen, wenn man dahin will, dann ist man in der DDR, die hat eigentlich verloren, dachte ich, dann ist man in England, wo man, wenn man über, sagen wir mal, 70 ist, keine Dialyse mehr bekommt, weil lohnt sich nicht mehr, die Restlaufzeit ist zu begrenzt, da ist man und so weiter und so fort. Also für planwirtschaftlich gedacht ist es richtig, was er macht. Für alles, was steuer- oder marktwirtschaftlich gedacht ist, komplett falsch.
Aber jetzt haben die Grünen ja zumindest versuchen sie, dieses Narrativ zu bilden, ging es ja auch nur darum, die Leute, die sehr, sehr reich und sehr, sehr vermögend sind und quasi überhaupt sonst keine Beiträge leisten zum Sozialsystem, auch mitmachen sollten.
Ja, auch da würde ich sagen, sollte die sich dann nochmal über die Steuertechnik kundmachen. Wie besteuere ich denn Dividendeneinkommen? Also wie besteuere ich Dividendeneinkommen, wo tatsächlich Millioneneinkünfte oder Milliarden oder Milliardäre da sind? Also wenn wir das beitragen wollen, dann ist das tatsächlich vielleicht, wenn man, sagen wir mal, die Freischaltung aller Kapitalerträge weltweit dann irgendwie hinbekommt, vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil nochmal, Kapitalerträge sind nur dann steuerrechtlich ergiebig, wenn ich wirklich den Mittelstand, wenn ich wirklich den Sparer für seine Altersvorsorge mit seinem Depot erwische. Nur dann habe ich wirklich Aufkommen und nur dann nützt es sozusagen fiskalpolitisch irgendwas, das zu tun, diesen Weg einzuschreiten. Aber wenn man dann sich hinstellt und sagt, ja, sollen die nicht die Armen und die Kleinen nicht besteuert werden? Ja, woher soll ich denn das Geld kommen, wenn nicht von denjenigen, die im Gros für Altersvorsorge über Aktien gespart haben? Sonst ist da doch keiner.
Es ist trotzdem natürlich schon ganz schön faszinierend, wenn wir überlegen, dass wir von Ideen einer Aktienrente so schlecht diese Grundidee vielleicht im Konstrukt war vor wenigen Wochen hinzu, wir bestrafen all diejenigen, die privat vorsorgen. Und das Ganze innerhalb von ein paar Wochen.
Ja, aber jetzt muss man vorsichtig sein, es ist Wahlkampf. Und im Wahlkampf wird viel gesagt und es wird viel populistischer Unfug geredet. Und da sind die Grünen wirklich Weltmeister in solchen Dingen, neben halt anderen Parteien halt auch. Insofern wäre ich vorsichtig. Der Habeck hatte das dann, glaube ich, in irgendeinem Interview, in irgendeiner Talkshow auch nochmal wieder aufs Teppich gebracht, aber konnte es da auch nicht wieder erklären. Also auf gut Deutsch, es sind ja Sprechblasen, die da laufen. Und diese Sprechblasen haben mit dem, was nachher passiert, wenig zu tun, glaube ich. Weil, wie gesagt, es ist gar nicht umsetzbar.
Wobei natürlich, das muss man ja auch sagen, von den Grünen kam ja jetzt dann irgendwann, nachdem die Debatte schon eine ganze Weile läuft, immerhin auch mal eine Grenzzahl, auf die sie sich ja wochenlang irgendwie sie rumgedruckst haben, für quasi Vermögen ab 1 Million, weil ab da ist man laut den Grünen reich, wenn man das als Sparvermögen hat.
Nun auch da wäre ich vorsichtig, weil ein Vermögen von 1 Million im Dividendenertrag ist eigentlich eine Altersvorsorge, die im Grunde genommen eine Basisvorsorge ist. Also der Mann ist zwar vermögend im Sinne von 1 Million, aber wenn der ziemlich lange noch Langlebigkeit aufweist, dann ist das nicht besonders viel und dann ist man wirklich schon bei denjenigen, die mit vernünftiger Altersvorsorge irgendwie ihr Depot angelegt haben.
Genau, also das wäre nämlich die nächste Frage. Ist man mit 1 Million reich, wenn man weiß, was in 20, 30 Jahren allein die Inflation daraus macht?
Na, erstens muss man die Inflation berechnen und zweitens muss man berechnen, inwieweit die Dividendenrendite der vergangenen 10 Jahre der Dividendenrendite der nächsten 3 Jahre entspricht. Also ich werde mal vorsichtig. Also langfristige Dividendenrenditen liegen immer 1-1,5% oberhalb der Inflationsrate. Und wenn man das macht, dann weiß man, dass 1 Million, wenn sie eben halt bei 1,5% liegt, ja man gerade 15.000, 20.000 Euro letztlich an Ertrag gibt. Und wenn man davon auch noch was abgibt, dann bleibt pro Monat wie viel nach? Und wer das rechnen kann, weiß, dass die Aussage der Grünen auch wieder eine völlig lächerlich populistische ist, die nicht wirklich zeugt darüber, dass man darüber nachgedacht hat.
Und quasi abschließend, um das um dann Deckel drauf zu machen, ich denke mir immer, wenn man dieses Narrativ so bildet, wenn wir jetzt quasi anfangen mit Kapitalerträgen, wenn man beispielsweise ETFs oder Aktien hat, wie schnell ist man dann auch zum Beispiel beim Immobilienbesitz? Die könnte man ja genauso versteuern. Und jemand, der ein Haus hat, das vielleicht 1 Million wert ist und darin lebt, der ist im Zweifel nur auf dem Papier reich.
Also ich habe das dumpfe Gefühl, dass das auch als nächstes kommen würde. Denn wenn man Kapitalerträge besteuert, muss man alle Formen von Kapital gleichmäßig besteuern oder verbeitragen. Da würde schon verfassungsrechtlich ein Gleichbehandlungsgrundsatz gelten. Insofern, wie gesagt, der Ansatz von den Grünen ist wirklich nicht irgendwo in irgendeinem Punkt vernünftig entwickelt und vernünftig diskutiert. Darüber sollten die vielleicht nochmal reden.
Mhm. Haben wir da nicht einen generellen Gedankenfehler, weil wir ja noch, wenn wir mal auf die Krankenkassen und die Sozialkassen schauen, eigentlich mehr ein Problem mit der Ausgaben als mit der Einnahmenseite haben? Zumindest solange die Babyboomer noch nicht alle in Rente sind?
Das ist genau der Punkt, den ich als nächstes auch machen würde. Also nochmal, Sie können an Einnahmen in das System schütten, was Sie wollen. Es wird nicht klappen, weil wir haben ein Steuerungsproblem auf der Einnahmen, auf der Ausgabenseite. Und das ist das Strukturproblem letztlich. Wir haben einen Topf, aus dem kann jeder nehmen, was er will letztlich. Jeder Krankenversicherte weiß, dass er das, was er da bekommt, an Leistungen nicht bezahlt, weil es ist ja alles umsonst. Insofern kann es auch nicht genug sein. Jeder weiß, dass er, ob als Facharzt, ob als spezifischer Arzt oder als Krankenhaus, erstmal reingreifen muss in den Topf, um was zu bekommen. Und wir haben nichts in dem System, was wirklich anreizkompatibel eine Steuerung ist von effizienter Versorgung. So, und das ist das, weshalb wir eigentlich aus der Ausgabenseite mit Selbstbehalten agieren müssen. Wir müssen den Leuten sagen, das ist nicht zu null, sondern einen Teil müsst ihr selber tragen. Und ihr müsst auch Kontrolleure sein. Nochmal, wir haben keine Chance, selbst wenn Hausärzte es wollten, sie sind nicht in der Lage, Ausgaben vernünftig zu steuern. Das müssen wir dem Patienten überlassen. Der Patient ist mündig, er kann das auch. Der Mensch weiß schon, was er braucht, im Durchschnitt jedenfalls. Und der muss eine Rechnung bekommen und diese Rechnung muss er bezahlen und diese Rechnung kriegt er von der Krankenkasse erstattet, aber nie alles, sondern er bleibt immer auf Teilen sitzen. Und nur das würde die Ausgabenseite tatsächlich steuern und da muss man drüber nachdenken, nicht über die Einnahmeseite. Da können Sie reinschütten, was Sie wollen. Es wird nie irgendwo klappen. Und wir müssen natürlich auch beim Krankenhausversorgungsteil nochmal darüber nachdenken, wie wir das steuern. Herr Kollege Lauterbach will das wieder planwirtschaftlich machen. Er will also Verwaltungs per Ordre de Mufti eigentlich sagen, welche Krankenhäuser bleiben übrig und welche nicht. Und wir wissen, wir haben doppelt so viel, wie wir brauchen eigentlich. Also wir werden mit der Hälfte der Krankenhäuser in der langen Frist leben müssen. Und es wird auch reichen. Aber jetzt wird sich Herr Lauterbach halt hinstellen und sagen, welche sollen das sein? Und das würde ich eher einem Marktprozess überlassen, in dem Sinne, als dass wir Krankenhäuser wirklich zu Unternehmen umbauen. Unternehmen, die eben halt gut oder schlecht sind. Und wenn sie schlecht sind, dann sollen sie insolvent gehen. Dann sollen sie nicht einfach nur weiterarbeiten, wie Herr Habeck sagen würde, ohne dass er irgendwelche Preise reinkommen. Nein, dann müssen sie pleite gehen. Ein Unternehmen muss, wenn es nicht am Markt besteht, in die Insolvenz. Das gehört sich so, damit wir diesen Bereinigungsprozess haben. Und das gehört sich genauso für Krankenhäuser. Es gibt gute und schlechte und die guten werden überleben. Den Preiswettbewerb. Dazu müssen Sie aber Preise machen können und nicht mit Fallpauschalen operieren. Wir brauchen also ein selektives Kontrahieren. Jedes Krankenhaus darf mit jeder Krankenkasse jeden Preis der Welt vereinbaren. Aber es muss dann aber auch den Vertrag erfüllen.
Mhm. Wir haben ja gelernt, die sind da nicht pleite, die hören nur auf zu behandeln.
Ja.
Aber ist es bei etwas wie der Gesundheitsversorgung nicht schwierig, dass rein marktwirtschaftlich, also quasi in dem Fall gewinnorientiert zu machen, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, ne?
Naja, auf der Steuerungsseite ist es gar kein Problem. Da, wo wir marktwirtschaftlich immer das Problem haben, ist die Verteilungsseite. Und die Verteilungsseite versuchen wir zu erledigen, indem wir im Prinzip erst einmal immer versuchen, da, wo Bedürftigkeit steht, diese Bedürftigkeit zu erfüllen. Und da ist das auch völlig richtig. Der Marktprozess muss immer einhergehen. Ich meine, insofern haben wir in Freiburg ja auch die soziale Marktwirtschaft erfunden und nicht einfach nur die Marktwirtschaft. Wir müssen den Bedürftigen helfen. Also wer seine Rechnung eben halt auch zum Teil nicht bezahlen kann, wer seine Gesundheitspauschale nachher in der Finanzierung nicht bezahlen kann, dem müssen wir helfen. Aber wir haben das Recht zu überprüfen, ob wir ihm helfen müssen, weil er sich selbst nicht helfen kann. Also es ist immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. So ist unser Sozialstaat aufgebaut. So, und das haben wir eigentlich im Grundstruktur zu halten. Wenn dann allerdings der deutsche Mittelstand kommt und sagt, das geht aber nicht, denn wenn die Armen Sozialleistungen bekommen und wir müssen das alles selber bezahlen, dann geht das so nicht, wir müssen das auch bekommen. Und so haben wir es ja im Gesundheitswesen erlebt. Jetzt kriegen halt alle. Oder bei der Pflege. Vor 95 kriegten die Bedürftigen, nur die. Nach 95 kriegten alle. Also gewonnen haben die Reichen eigentlich in diesem sozialpolitischen Kontext und nicht die Armen. Das ist ein Phänomen, das wir wirklich nicht zulassen dürfen. Es wird nur nach Bedürftigkeit wirklich im Grundsatz gefördert, wer es selbst nicht leisten kann. Und alle anderen haben es zu leisten nach Maßgabe der entsprechenden Selbstbehaltrichtlinien, nach Maßgabe auch der entsprechenden Ausklammerungen. Denn wir müssen auch darüber reden, dass wir nicht alle Leistungen im Katalog der Krankenversicherung brauchen und haben. Okay.
Ist eigentlich dieser Gedankenschwenk, den Sie da gerade skizziert hat, nicht auch Teil, wenn wir das mal weiter aufziehen, gesellschaftlich Teil des Problems, dass wir uns alle etwas gemütlicher eingerichtet haben, dass wir alle mehr haben wollen vom System und vom Staat?
Das ist eigentlich genau das Grundproblem. Wir sehen das ja immer an der Generationenbilanz Deutschlands. Tatsächlich sind wir mit unserem Sozialstaat, so wie er ist, nicht in der Lage, ihn wirklich in der langen Frist so zu halten, wie er ist. Also er ist nicht nachhaltig finanzierbar. Der Durchschnittsmensch in Deutschland kann im Durchschnitt nicht das zahlen in Steuern und Beiträgen, was er an Leistungen vom Staat erwartet. Das heißt, der Staat ist eigentlich eine Kategorie, ich nehme und ich nehme und ich nehme. Das müssen wir umorganisieren. Der Durchschnittsmensch muss natürlich neutral gestellt sein und es muss natürlich gelten, dass im Sozialstaat der Überdurchschnittliche dem Unterdurchschnittlichen hilft. Das ist klar. Nur, wenn selbst der Überdurchschnittliche nicht das zahlt, was er will, ja, dann wird aus dieser Umverteilung eben halt ein Prozess, wo wir uns letztlich zulasten zukünftiger Generationen von Steuern oder Beitragszahlern, je nachdem, bereichern. Und genau das machen wir. Wir haben im Grunde einen Sozialstaat, der nicht wirklich sozial abfedert alles, sondern der eine Selbstbereicherungsanlage der heute lebenden Generationen zulasten ihrer eigenen Kinder ist, wenn man es genau nimmt.
Quasi dazu noch, weil das die letzten Wochen auch aufkam, ich glaube, die Allianz war es, forderte den einen Tag Karenztag oder die Wiedereinführung, es gab es ja schon mal. Und Sie sagen, das habe ich gelesen schon, und das hat Ihnen mit Sicherheit den Shit-Ordner im E-Mail-Postfach wieder ordentlich gefüllt. Das reicht nicht, es müssten eigentlich 3 Karenztage sein. Warum?
Ja, der Punkt ist der, wir haben letztlich durch die Corona-Welt eigentlich irgendwo so ein Gefälligkeitsapparat geschaffen. Der Mensch wird kurzfristig mal krank geschrieben, weil es geht ihm ja nicht gut. Und mit dem Schnupfen muss man ja auch nicht zur Arbeit und man muss und so weiter und so fort. Sodass wir ein Problem eigentlich haben, und das hat ja dazu geführt, dass wir Weltmeister im Kranksein sind, letztlich in Deutschland oder mit Weltmeister, dass wir am kurzen Ende, das heißt, wo die 2, 3, 4 Tage krankgeschrieben wird oder Krankheit dann entsprechend deklariert wird, da haben wir eine immense Zunahme. Wir haben aber auch eine immense Zunahme dort, wo die langfristigen Krankheiten auftreten. Also die Verteilung ist ein bisschen so U-förmig, ne? Wir haben auf den kurzen Fristen ein Problem und wir haben auf den langen Fristen ein Problem. So, die kurzfristigen Problematik, die kann man nur durch Karenztage letztlich in den Griff bekommen. Denn wenn der Mensch weiß, dass wenn er krank feiert, dass er dann eben halt auch weniger Geld bekommt und der Arbeitgeber das nicht einfach so zahlt, denn er kommt ja nicht und leistet ja auch keine Arbeit, ja, dann wird die Spürbarkeit, dann wird der Anreiz, das zu tun, etwas, wo man es nur dann tut, wenn es mehr wert ist als der Lohnverlust, den ich impliziere. So, und der Lohnverlust muss natürlich auch für 1 oder 2 oder 3 Tage sein. Vielleicht kann man dann eben halt sagen, okay, Niedrigverdiener nehmen wir dann aus von den 3 Tagen. Das kann man ja immer noch organisieren, aber es muss eine Spürbarkeit da sein, sonst geht's nicht. Und bei den langfristigen Krankheitskosten, da wo wir tatsächlich monatelange Krankschreibungen haben, ist es ja gar nicht der Arbeitgeber, sondern da ist ja der Beitragszahler, der über die äquivalente Krankengeldzahlung letztlich zur Kasse gebeten wird. Da sind es also im Prinzip, wenn man es genau nimmt, wieder die zukünftigen Generationen. Denn auch jetzt habe ich einen Zustand, wo wir in der Gesundheitsversorgung als Durchschnittsmensch nie das einzahlen, was wir, wenn wir durchschnittlichen Krankheitsverlauf unterstellen, über den restlichen Lebenszyklus wirklich an Leistung bekommen. Und auch hier müssen wir ganz klar sehen, es sind so ein bisschen so die Trends von, sagen wir mal, dem Burnout oder den doch irgendwo solchen Krankheiten, die sehr, sehr lange Krankschreibungen bedingen, die aber im Prinzip entweder offensichtlich nicht gut behandelt werden, denn sonst müsste man das schneller in den Griff bekommen, oder die vielleicht auch so eine Art vorgezogenen Ruhestand irgendwie vorschieben. Also es gibt Missbrauch, das muss man einfach klar sehen. Da werden wir allerdings über die Karenztage nicht rankommen. Denn bei 6 Monaten Krankschreibung sind 3 Tage eigentlich marginal.
Also am kurzen Ende machen wir zu viel blau in der Breite der Gesellschaft. Kurz zusammengefasst,
das ist genau der Punkt.
Am langen Ende. Aber andererseits muss man ja sagen, also ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Und ja, da gibt es auch viel Zeitgeist heutzutage, was gerade psychische Erkrankungen angeht. Nichtsdestotrotz gibt es sie ja durchaus trotzdem. Und dafür haben wir ja eigentlich einen Sozialstaat, der das ein bisschen abfedert. Waren wir darauf nicht auch mal stolz?
Nochmal, das ist auch wichtig, dass wir das abfedern. Und wir haben im Körper alles Mögliche, was schiefgehen kann, und im Gehirn eben halt auch. Das ist eine völlig normale Geschichte. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Allerdings, entweder ist offensichtlich die Behandlung oder die therapeutische, sind die therapeutischen Ansätze nicht besonders gut. Denn warum sollten diese Krankheiten bei uns so viel häufiger auftreten als woanders? Das muss dann mit unserem System irgendwas zu tun haben und nicht mit faktischen Dingen.
Abschließend dazu, natürlich ist ja auch die Krankenkasse ein Generationenvertrag. Wenn wir sagen, wie Sie ja jetzt auch fordern, wir brauchen mehr Eigenbeteiligung bei den Leistungen, sprich wir müssen alle selber auch ein bisschen mehr bezahlen, plus eben natürlich auch das Thema Karenzzeit. Haben wir da nicht auch wieder diese Generationenungerechtigkeit wie bei der Rente? Denn am Ende des Tages sind die, die dann am meisten zahlen müssen, die paar wenigen, die dann die vielen, wenn jetzt die Babyboomer in Rente sind, mitbezahlen müssen, die dann also doppelt bestraft sind.
Ja gut, dass die jungen Generationen sehr viel zu schultern haben, wenn sie uns durchfüttern, auf gut Deutsch als Babyboomer, das steht außer Frage. Die Entscheidung ist allerdings nicht die, ob man sie doppelt belastet, sondern die Entscheidung ist, wollen wir sie dreifach belasten oder nur doppelt belasten? Und da ist die Qual der Wahl. Nochmal, meine Generation, also unsere Generation, die Babyboomer, sind viele. Wir sind nicht nur viele, wir sind auch, was die Fertilität angeht, nicht besonders fleißig gewesen. Wir sind diejenigen, die die Kinder eben halt als Beitragszahler ins Zukünftige eben nicht in die Welt gesetzt haben. Und wir sind sehr langlebig. Das heißt, wir halten uns mit konstanter Boshaftigkeit am Leben. Trotz all dieser ganzen Krankheiten sind wir offensichtlich gut behandelt und leben immer länger. Also es kann irgendwo da aber was nicht stimmen. Denn wenn wir alles medizinisch Mögliche, also mitsamt dem technischen Fortschritt und allem drum und dran, allen zukünftigen Kranken zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir den jungen Menschen sagen, dass sie mit 27% oder 28% Beitragssatz allein für die Krankenversicherung, das macht dann in der Gesamtsumme nachher mehr als 60% Sozialabgaben zu zahlen haben. Und wenn unsere zukünftigen Generationen dann mit 27% Krankenversicherungsbeitragssatz durchs Leben gehen, werden die uns natürlich fragen, was wir bezahlt haben. Und wenn wir denen sagen, naja, bei uns waren es 15%, dann werden unsere Kinder uns fragen, ja, aber warum sollen wir denn über 25% bezahlen, wenn ihr nur 15% bezahlt habt? Wenn wir denen dann sagen, das liegt daran, dass wir so viele sind, werden sie das nicht einsehen. Und wenn wir denen dann sagen, dass wir nicht nur so viele sind, die krank sind, sondern dass sie auch so wenig sind, dann werden sie uns eines mit Sicherheit sagen, nämlich, dass wir dafür, dass sie so wenig sind, schon was können. Denn wir sind der Verursacher des Problems, das wir selbst darstellen, auch in der Gesundheitsversorgung, und zwar genauso wie in der Rente, genauso wie auch in der Pflege.
Aber ist es realistisch möglich, den Babyboomern so viele Leistungen wegzunehmen, dass die junge Generation dann noch sagen kann, ja, jetzt sind wir in einem Rahmen des Akzeptablen, was wir euch zugestatten an Kosten, die wir bezahlen?
Also wir müssen den jungen Generationen zubilligen, dass sie mit demselben Beitrag, mit denselben relativen Abgaben, bei allerdings steigenden Löhnen natürlich, aber mit denselben prozentualen Abgaben durchs Leben gehen, wie wir das auch getan haben. Das ist ein Gleichheitsgrundsatz, und dieser Gleichheitsgrundsatz ist der Gerechtigkeitsgrundsatz, den wir in unserem Sozialsystem haben. Das kostet natürlich, weil wir dann in Eigenbeteiligung und Eigenversorgung nicht nur bei Rente, auch bei Krankheit, auch bei Pflege unterwegs sind. So. Die politökonomische Mehrheit ist da natürlich immer dagegen, weil die Alten sind die Mehrheit. Wir haben einen Durchschnittswähler, der inzwischen fast 56 Jahre alt ist. Ein Medianwähler, also nicht Durchschnittswähler. Ja. Aber das Zünglein an der Waage ist also 56 plus auf gut Deutsch. Und Menschen 56 plus denken nur an ihre Rente, wann sie gehen, wie lange sie da was machen wollen und was sie an Kohle kriegen. Sonst nichts. Alte oder nah an Alter stehende Menschen sind so gepolt und das kennen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung. Aber wenn wir politökonomisch als Mehrheit immer gegen Leistungskürzungen sind, dann mag das sein. Aber manche von uns haben Kinder. Und mindestens die, die Kinder haben, wissen, dass sie die Akzeptanz der Generationenverträge nur dann herstellen, wenn wir bei konstanten Beiträgen, also wenn wir im Beitragsprimat, nennen wir das, bleiben und denen das garantieren, was bei uns auch gegolten hat. Und nicht nur bei uns, sondern auch bei den Großvätern und bei den Ur. Wir haben immer in etwa diesen Beitragssatz gezahlt. So, und das heißt auf gut Deutsch, die Mehrheit politökonomisch kann ich nur erzeugen durch den Schulterschluss der Kinder, der jungen Menschen oder jungen Generationen mit jenen der alten Generation, die Kinder haben. Die denken nämlich unter Umständen anders als der kinderlose Ichling quasi, der ja sowieso nur seine Leistung kriegt und sonst auf dieser Welt nachher auch nichts mehr hinterlässt.
Reichen diese Anzahl an Menschen, die es da gibt, aus, um das politisch herzustellen? Denn wir sehen ja jetzt schon ein Schrauben auf der Einnahmenseite. Die Sätze gehen an allen Fronten recht kräftig hoch. An die andere Seite, an die Verteilungsseite, will keiner ran. Und das, obwohl ihr Babyboomer noch gar nicht in Rente seid. Das kommt ja jetzt dann erst die nächsten 2-3 Jahre.
Ja, ich hoffe, dass es reicht, denn es muss schnell passieren. Nehmen wir die Rente beispielsweise. Wenn wir jetzt beschließen würden, dass wir in 10 Jahren das Rentenzugangsalter erhöhen, dann sind die gesamten Babyboomer aus dem Schneider. Dann haben die allesamt schon den Rentenzugang hinter sich. Das heißt, wir müssen in der jetzigen nächsten Wahlperiode das Rentenzugangsalter so erhöhen, dass wir bis 2030 schon jenseits der 67, bei 68 oder 69 sind, um langfristig dann bei den 70 anzulangen. Wenn wir das nicht schaffen, und zwar schnellstmöglich, müssen wir danach nichts mehr tun. Denn danach ist durch die Erhöhung des Rentenzugangsalters nichts mehr wirklich zu sanieren. Das muss jetzt und hier passieren. Es muss auch deshalb jetzt und hier passieren, weil wir natürlich diese Facharbeiter brauchen. Da gehen ja jedes Jahr 1 Million weg und sie sind nicht ersetzbar, weil sind ja keine da.
Da höre ich jetzt schon wieder den großen Aufschrei, weil die meisten, ich sag mal, der auch unter 50 oder unter 45-Jährigen das schon nicht mehr einsehen, warum sie jetzt bis 70 arbeiten sollen, während alle anderen früher mit 65, 63 in Rente sind.
Ja, das mag ja sein.
Das ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit, wenn wir in dieser Generation Gerechtigkeit wären.
Nein, es ist eine Gerechtigkeit. Und zwar muss man sich das von der Seite anschauen. Also nochmal, schauen wir uns mal an, was unsere Eltern, also die Eltern der Babyboomer, geleistet haben. Die haben, sagen wir mal, gut 40 Jahre, 45 Jahre fast in die Rentenversicherung eingezahlt. Die Rentner der 60er, 70er Jahre haben über 40 Jahre, 45 Jahre eingezahlt und haben 10 Jahre lang Rente bezogen. Sagen wir mal, 40 Jahre haben sie eingezahlt. Dann hätten sie also für jedes Jahr, das sie in Rente verbracht hätten, 4 Jahre gearbeitet. Heute arbeitet man knapp 40 Jahre und bezieht 20 Jahre die Rente. Das heißt, man arbeitet für ein Rentenbezugsjahr nur 2 Jahre. Gerecht wäre es gewesen, wenn wir dieses Verhältnis konstant gehalten hätten über die Zeit. Und das ist ja genau der Ansatz des skandinavischen Lebenserwartungsfaktors, den wir 1989 das erste Mal in Deutschland gefordert haben. Und dann haben wir bis heute gebraucht, um das hinzubekommen, aber haben es nicht geschafft. Wir haben im skandinavischen System den Weg auf die 70 schon längst beschritten und das müssen wir auch so tun. Wir dürfen mal bloß nicht vergessen, wenn wir jetzt so einen Lebenserwartungsfaktor einführen, dann wird da nicht mehr richtig, weil die großen Sprünge haben wir schon gemacht, die liegen hinter uns. Deshalb müssen wir diskretionär jetzt und hier entscheiden, jedes Jahr 3 oder 4 Monate länger arbeiten für jeden Jahrgang, der reingeht. Das ist unkomfortabel, aber es geht. Und das muss man ganz klar sehen. Nochmal, die heutigen, also ich werde jetzt 68, ich bin als Beamter gezwungen, jetzt zu gehen, obwohl ich gar nicht gehen wollte. Ich würde auch weitermachen und ich würde locker bis 70 machen. Überhaupt kein Problem. Aber ich darf nicht. Die Politiker verbieten ja ihren eigenen Leuten, weiterzuarbeiten, obwohl sie das von den anderen immer einfordern. Aber das ist eine ganz heikle Nummer, die da tatsächlich in der Öffentlichkeit mal vielleicht mal langsam diskutiert werden soll, wieso so etwas sein kann. Also hier müssen wir schnellstmöglich agieren im Sinne unserer Kinder. Denn dann würden wir vielleicht wieder ein bisschen länger arbeiten, aber die Rentenbezugsjahre, die werden garantiert auch in meiner Generation nochmal wieder nach oben gehen.
Aber Sie haben es gesagt, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt erledigt bekommen müssen in dieser Wahlperiode. Wir kennen die Antwort darauf, wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt im Moment jemand anpackt?
Naja, hätten Sie mich 2005 gefragt, wie wahrscheinlich das ist, dass wir eine Rente mit 67 bekommen, hätte ich gesagt, naja, da müssen wir nochmal viel, viel an Überzeugungsarbeit leisten, bevor wir das hinkriegen. Und dann gab es doch einen mutigen Menschen, Schröder mit Müntefering, der war Merkel mit Müntefering sogar, die haben es dann gewagt. Also ich denke mal, es geht nicht anders. Man muss das den Leuten ganz klar machen. Und vielleicht ist dieses Beispiel, wie lange man eigentlich arbeitet für ein Rentenbezugsjahr, eigentlich eins, das unmittelbar einleuchtet. Denn nochmal, wenn ich früher 4 Jahre gearbeitet habe für mein Rentenbezugsjahr, dann müsste ich ja jetzt eigentlich ein Rentenzugangsalter von 110 haben. Fast. Nochmal, es ist unglaublich, wie wenig wir im Verhältnis zu dem, wie wir Rente beziehen, letztlich arbeiten.
Weil, wir haben es gerade vorhin natürlich gesagt, weil Wahlkampf ist im Moment. Wie sehr sehen Sie im Wahlkampf die Probleme, die wir in Deutschland im Moment haben, auf der wirtschaftlichen Seite reflektiert?
Naja gut, der Friedrich Merz versucht es ja nochmal als Wahlkampfthema einzuführen, die Wirtschaft. Ansonsten glaube ich, spielt Wirtschaft eigentlich in den Köpfen der meisten Menschen eigentlich gar keine Rolle. Also es ist eher, wie kriege ich Geld oder Einnahmen produziert? Ist es eher, wie bewahre ich mein Kreiskrankenhaus in irgendwie JWD? Oder wie viel Sozialstaat wollen wir? Also die SPD ist eben halt der absolute Bringer des Sozialstaats und der Wohlstandsgeschichte. Ist eigentlich eine Partei geworden, die im Grunde genommen Rentner bedient und Bürgergeldempfänger letztlich. Die Grünen haben sich zusammengeschmolzen auf ihr Kernklientel, also die immer noch glauben, dass wir mit Energiesubventionen uns über Wasser halten, statt mit Produktivität und Wertschöpfung und sind in einen völlig verlorenen Weg gegangen. Ich meine, das ist ja völlig absurd, was wir energiepolitisch gemacht haben. Und jetzt sind wir eigentlich da, dass wir im Wahlkampf sehen, man darf sich nicht zu weit vorwagen, das Beispiel ist eben halt Friedrich Merz, sondern man muss immer auch die Teile, die etwas skeptischer sind, bedienen. Also es gibt keinen, der wirklich einfach klar sagt, okay Leute, passt auf, wir haben im Moment die höchsten Sozialausgaben, die wir jemals in Deutschland gehabt haben. Wir geben so viel an der Wertschöpfung aus für diejenigen, die nicht an der Wertschöpfung beteiligt sind, wie noch nie. Wir haben so viel Subventionen in Deutschland für Energie und für anderes, wie wir noch nie in diesem Land gehabt haben. Wir haben die höchsten Subventionsausgaben jemals. Wir haben die niedrigsten Investitionsausgaben jemals. Wir haben die niedrigsten Militärausgaben jemals. Das sind alles Superlative, die so doch nicht zusammenpassen. Nochmal, wir müssen die Torte erstmal erstellen, bevor die Tortenstückchen verteilt werden. Es geht nicht anders. Wir brauchen Wertschöpfung, wir müssen Wachstum haben. Wir sind wachstumspolitisch letztlich ganz unten. Gut, die Franzosen sind ein bisschen weiter, aber das hilft natürlich auch nicht. Denn wenn man in Europa sich mal anschaut, die anderen haben dann 1% Wachstum, machen aber 1,5% mehr Staatsverschuldungsquote, naja, dann heißt das, dass ich minus 0,5 Wachstum habe und nicht 1,5 plus. Das ist völliger Blödsinn, was da kolportiert wird. Also auf gut Deutsch, wir sind in Europa ein völlig lethargisches Altersheim geworden, das offensichtlich glaubt, dass wir uns, wenn wir uns gegenseitig betüteln, letztlich davon leben können. Das geht nicht.
Ja. Können Sie sich erklären, warum das immer noch nicht bei allen noch nicht angekommen ist, obwohl ja nun recht offensichtlich ist, dass viele dieser Probleme aus der mangelnden Wirtschaftskraft kommen, die ja eben auch durchaus durch politische Entwicklungen der letzten Jahre kamen, also zurück in Agenda 2010 etc.?
Ja gut, ich glaube, es gibt inzwischen keinen in diesem Land mehr, der weiß, wie es ist, wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben. Und zwar über lange Zeit auch Schrumpfungsprozesse haben. Das haben wir in unseren Köpfen nicht mehr drin. Und deshalb ist das etwas, was sich keiner vorstellen kann, keiner vorstellen will. Und wo alle glauben, selbst wenn es schief läuft, das klappt schon irgendwie. Aber sehen Sie, wenn wir das Argentinien der 30er und 40er Jahre nehmen, dann hat man damals auch das reichste Land der Welt gehabt, mehr oder weniger. Und durch den Schlendrian von über Jahrzehnte ist aus dem reichsten Land der Welt mit das ärmste Land der Welt geworden. Nein, nicht mit das ärmste, aber doch ein deutlich sehr viel ärmeres Land. Also auf gut Deutsch, dieses Argentinien-Problem macht das sehr deutlich, wie weit man absacken kann, wenn man eben halt nur einen halben oder einen Prozentpunkt hinter den anderen in der Wachstumsrate herhängt.
Und über einen längeren Zeitraum.
Das ist eben halt für ein paar Jahre kein Problem. Aber wenn das länger läuft, dann wird es hammerhart. Und dann heißt das auf gut Deutsch, der Aufholprozess, den ich brauche, in der langen Frist brauche ich tatsächlich einen Millet-Effekt. Sonst kriege ich es nicht hin. In der kurzen Frist könnte ich noch durch Feinjustierung operieren. Und in der mittleren Frist, wo wir uns im Moment befinden, weil wir haben eben halt sehr viel Stagnationsphasen schon mittendrin gehabt, in dieser mittleren Frist muss man vielleicht jetzt doch mal langsam an die Politik die Forderung stellen. Leute, illustriert das den Menschen. Versucht es ihnen klarzumachen, was das heißt, denn sie wissen es nicht. Und deshalb macht euch schlau, wie es kommen könnte, wenn ihr nicht wirklich ein, jetzt nicht Germany first oder sonst irgendwas, aber ein Economy first irgendwo versucht zu produzieren. Und das ist ja etwas, was Trump wirklich kann in der Außenwirkung. Wir brauchen ein bisschen Trump dann auch.
Mhm. Aber da ist bisher ist ziemlich viel Beratungsresistenz in Berlin zu sehen, wenn wir auf das Thema Economy First kommen.
Ja, aber wenn Sie wie ich 40 Jahre lang Kapitaldeckung in der Altersvorsorge einfordern und jetzt kommt jemand und sagt, wir brauchen Kapitaldeckung und tut es dann doch nicht, dann wissen Sie, wie robust Wissenschaftler manchmal sind in ihrem Leben und in Lebensphasen. Also wie gesagt, ich gehe jetzt in Pension und so langsam wird klar, der Kollege Lindner hat ja jetzt den Grunde genommen mit seinem Lindner-Depot diesen 401k aus den USA adaptiert. Ich weiß, dass mein allererster Artikel die Adaption der 401ks aus den USA von 1989 stammt. Also es ist schon ein bisschen länger her eigentlich, dass wir alles das gefordert haben. Und wenn man sieht, wie so ein Deutschlandfonds dann gemanagt wird und man war selbst 30 Jahre norwegischer Prof und hat mitgearbeitet an der Entwicklung des größten Kapitalstocks der Menschheitsgeschichte. Also nochmal, es braucht seine Zeit. Wir haben viele, viele Jahre und wir haben Jahrzehnte verpennt. Das haben so Länder wie Norwegen, Schweden, auch Dänemark oder die Niederlande eben nicht. Und nachholen können wir vieles nicht mehr. Aber wir können es ja immer noch richten. Wir haben eine Wirtschaft, die sehr produktiv ist. Wir bauen eigentlich die schönsten und besten Dieselmotoren der Welt. Wir haben tatsächlich auch sehr, sehr gute Kernkraftwerke gehabt. Ich meine, die drei, die wir zuletzt geschlossen haben, waren technologisch Spitzenqualität, weltmäßig. Und jetzt nehmen wir aus irgendwelchen Tröten da aus Frankreich irgendwie Atomstrom, die viel gefährlicher sind als die drei, die wir abgeschaltet haben. Völlig absurd. So langsam geht es eben halt uns auch auf, weil es kommen ja die Messages, in Norwegen ist man stinkesauer, weil die Deutschen eben halt da wirklich einfach auf Kosten der anderen ihre Möchtegern-Energiepolitik betreiben. Statt irgendwie mal langsam einzusehen, dass es eben halt doch auch Perioden gibt ohne Wind und ohne Sonne. Aber das hat Kollege Sinn, der Hans Werner, ja auch schon zigfach gesagt und keiner hat auf ihn gehört. Irgendwann werden die denken, naja, wir hätten das vielleicht doch besser so machen sollen und können. Und dann sitzen wir, der Hans Werner und ich, irgendwo im Stuhl oder auf dem Balkon und machen das so wie die beiden in der Sesamstraße und kommentieren dann diese verzweifelten Versuche, das Richtige zu tun zum späten Zeitpunkt.
Das wird eine sehr interessante, stelle ich mir bildlich gerade vor, eine sehr interessante Comedy-Show.
Das glaube ich auch.
Aber es macht natürlich trotzdem nicht hoffnungsfroh, wenn wir, Sie haben das gerade schon gesagt, mit 1989 steht der Tropfen, hüllt den Stein, aber er hüllt ihn halt sehr langsam. Wir haben ja jetzt nicht nochmal 40 Jahre Zeit.
Nein, aber wir haben ja doch große Schritte gemacht. Mit der Agenda 2010 hat Schröder ein sehr, sehr mutiges Programm gestartet. Er hat wirklich,
aber wir haben es halt wieder zurückgedreht.
Das ist der Punkt. Also nochmal, wir waren wir waren wirklich sehr viel weiter in der Vergangenheit, als wir es jetzt sind. Wir haben alles zurückgedreht, was in der Agenda 2010 Positives drinsteckte. die Ernte dieser ökonomisch wirklich fantastischen Reformschritte, die da waren, und das war ja nicht nur einfach die Rente, der hat die größte Steuerreform der deutschen Geschichte gemacht, der hat die größte Arbeitsmarktreform der deutschen Geschichte gemacht, der hat die größte Rentenreform der deutschen Geschichte gemacht, überall waren Superlativen damals und alles ist von seiner eigenen Partei zerstampft und zertreten worden. Anstatt eine SPD zu haben, die sich mit geschwollener Brust hinstellt und sagt, wir haben es doch geschafft, hat die SPD alles wieder kaputtgetreten, was sie selber gemacht hat. Denn es war nicht eine CDU, die den Mut hatte, diese Agenda 2010 zu machen. Es war die SPD. Das muss man ganz klar sehen. Aber zum Preis natürlich des Entstehens der Linken. Dieses Dilemma hatte Frau Merkel allerdings auch. Denn sie hatte mit ihrer emotionalen Entscheidung 2015, alle Leute dürfen ja rein, eigentlich genauso die Rechte geschaffen, wie Schröder mit seiner Agenda 2010 die Linke gestärkt hat. Das ist natürlich irgendwie historisch immer so der Preis, den man dafür zahlt, wenn man vielleicht etwas macht, was der Mehrheit der Bevölkerung nicht so ganz passt.
Wobei man natürlich sagen kann, das eine war natürlich vielleicht eher so eine emotionale Geschichte, also in dem Fall Aussetzen des Dublin-Abkommens. Und das andere war natürlich, ein erforderlicher Reformwille, um den Laden wieder ins Griff zu kriegen, denn auch damals waren wir der kranke Mann Europas, da wo wir jetzt eben wieder sind.
Das muss man ganz klar so sehen. Also Frau Merkel hat immer dann, wenn sie emotional gehandelt hat, eigentlich, wenn man es mal deutlich sagt, ins Klo gegriffen, weil diese emotionalen Schnellschüsse 2015 mit der Migration, mit Fukushima und der Abschaffung der Kernenergie, aber auch mit Corona und der panischen Mache in der Politik, haben wir immer nur Fehler gemacht, sobald es emotional bei Frau Merkel wurde. Schröder war rational, das war klar. Er war der, der ganz klar sah, aus dem kranken Mann Europas müssen wir mindestens wieder ins Mittelfeld stoßen. Und das hat er so sehr gut gemacht, dass die Jahre nach 2008 tatsächlich das zweite deutsche Wirtschaftswunder waren, wenn man es genau nimmt. Denn wir hatten da, 44 oder 45 Quartale Wachstum, ununterbrochen. Das hatten wir vorher nur in den 50er, Anfang 60er Jahren. Also wir haben eigentlich ein zweites Wirtschaftswunder durch die Agenda 2010 bekommen. Und die Ernte hat natürlich die Große Koalition eingefahren. Letztlich der Prozesse, die zuvor gesetzt worden sind. Und diese Ernte wurde gebraucht, um den Grund für die gute Ernte wieder zu kolportieren. Das ist das Fatale an der Geschichte der Großen Koalitionen in Deutschland.
Aber vor allem will man natürlich sehen, dass wir heute eine völlig veränderte Welt haben. Auch die Herausforderungen an Land wie Deutschland oder auch an Europa insgesamt sind natürlich größer geworden. Mehr Wettbewerbssituationen als gemeinsamer Handel etc. Sowohl natürlich die USA, die mehr um sich selber sich kümmern wollen, als auch beispielsweise China. Braucht es dann nicht erst recht jetzt auch ein bisschen mehr Radikalität in den Reformen? Muss jetzt nicht immer gleich mit im Markt dieses Kettensägen Millet Wortspiel nicht, aber ist so ausgelutscht. Aber trotzdem brauchen wir doch etwas mehr Hauruck.
Also sagen wir so, der Millet braucht auch eine deutsche Kettensäge von Stiel dazu. Ja? Und das macht doch die Sache ganz klar. Nochmal, wir können es doch. Wir haben doch die Produktivität. Wir können es machen und wir können es schaffen, wenn wir uns endlich wieder darauf besinnen, dass erstens im Sozialstaat Hilfe zur Selbsthilfe geht. Jeder kann was und jeder soll das, was er kann, tun und den Rest, das, was dann fehlt an dem, was er braucht, das erstatten wir ihm. Wenn wir so einen Grundsatz der Subsidiarität wieder wirklich ernst nehmen würden, dann würden wir statt 700.000 Bürgergeldempfänger haben, die arbeiten könnten, nur noch 100.000 davon haben und wir hätten 600.000 Menschen, die vernünftig produktiv arbeiten. Wenn wir gleichzeitig nicht mehr subventionieren werden, würden auf Teufel komm raus, sondern energiewirtschaftlich eine ganz andere Richtung eingeht, nämlich versuchen, die Energiepreise, die teuersten und höchsten der Welt sind, wieder auf ein normales Mittelmaß zu schrauben, dann hätten wir auch schon wieder einiges gewonnen. Und wenn wir dann versuchen würden, sagen wir mal, die Infrastruktur wieder einigermaßen hinzubügeln, und Infrastruktur meine ich wirklich Verkehr, also Bahn, Straßen, Militär. Das sind die drei großen Gebiete, wo wir die Investitionen dann tätigen sollten. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir müssen vom Sozialstaat nehmen und wir müssen in den Investitionsstaat überführen. Wenn das Millet ist, dann müssen wir halt Millet machen.
Genau, weil das ist ja das große Problem. Wir haben ja nicht ein Problem auf der Einnahmenseite, sondern eigentlich auf der Ausgabenseite.
Auch hier wieder für das Gesamtbudget Deutschland gilt dasselbe wie für die Krankenversicherung, wie für die Rente, wie für alle. Wir brauchen die Strukturveränderung auf der Ausgabenseite, weg von konsumtiven sozialpolitischen Ausgaben hin zu im Prinzip investiven. Wir können das nicht über Schulden machen, denn Schulden würden den zukünftigen Beitragszahler zwar entlasten, aber den zukünftigen Steuerzahler eben belasten. Und ich glaube nicht, dass zwischen dem zukünftigen Beitrag und dem zukünftigen Steuerzahler ein großer Unterschied sein wird. Es sind dieselben Personen.
Okay. Aber kann man nicht sagen, also die letzten Jahre ist Deutschland natürlich auch in vielerlei Hinsicht unproduktiver geworden. Das ist natürlich einmal das Staatsthema, das wir gerade besprochen haben, aber wir sind auch insgesamt weniger produktiv.
Ja, also die Grenzproduktivität nimmt aber immer ab. Wenn man in einer hochtechnologischen Wirtschaft, in einer hochkapitalisierten Wirtschaft operiert, dann muss die Grenzproduktivität niedriger sein im Zuwachs als das von Staaten, die eben halt gerade im Aufholprozess sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem bei uns ist, dass die Technologien, wo wir hochproduktiv sind, alles technologische Dinge sind, die wir im Grunde genommen in den letzten 100 Jahren als Technologieentwicklung gehabt haben. Oder eigentlich nicht in den letzten 100 Jahren, sondern in den 50 Jahren davor. Denn wenn man sich genau mal anschaut, Maschinenbau, Automobilindustrie und so weiter und so fort, das sind Technologien des frühen 19. Jahrhunderts. Und dort sind wir spitze. Aber wir müssen natürlich den Anschluss finden bei den Technologien, wo jetzt im Prinzip die Wachstumsmotoren sind. Und da sind natürlich Felder wie IT, KI und so weiter und so fort zu nennen. Da müssen wir unmittelbar und schnell ran. Da sind wir aber auch nicht schlecht. Also nochmal, man darf dieses Land nicht schlecht reden. Man soll ihm Mut machen. Und man soll den Menschen auch Mut machen, dass sie Freude haben an dem, was sie an Arbeit haben. Nochmal, es ist nichts Schlimmes, lange zu arbeiten. Also nochmal, mein Arbeitsleid ist null. Ich würde gerne länger arbeiten, aber ich darf nicht. Das kann doch nicht sein.
Eigentlich nicht, das stimmt. Zumal es in Ihrem Bereich natürlich auch kein Problem ist. Sie sind fit und natürlich auch im Kopf fit nach wie vor. Das hören wir und sehen wir ja glücklicherweise. Und deswegen könnten Sie den Job natürlich länger machen.
So, und so geht es vielen, vielen Menschen. Wir können ja vielleicht auch beim öffentlichen Dienst mal anfangen. Wir können im öffentlichen Dienst ja mal sagen, wir starten mal mit einer Initiative, die dort eben halt auf 68, 69 oder 70 relativ zügig geht. Denn die meisten Menschen im öffentlichen Dienst sind gesundheitlich ohne weiteres in der Lage, das zu machen. Und die, die es nicht sind, ja, die nehmen wir dann aus von den Regelungen. Überhaupt kein Problem. Wir brauchen sozusagen die Leitlinie. Die Leitlinie heißt, jetzt packen wir einfach mal an. Das war doch irgendwie, wie war das mit diesem, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, das war Geier-Sturz hier da, oder
Geier-Sturz. Steigerlandsbruder, muss ich sagen.
Genau. Und das müssen wir machen. Wir brauchen wieder diese Freude am Arbeiten, nicht dieses Genervtsein. Wir haben, wenn wir wieder Lust hätten, was zu bewegen irgendwo in der Welt, das wäre doch nicht das Dümmste. Was wir auf keinen Fall tun sollten, ist das, was im Moment gerade in dieser grün-roten Ecke stattfindet. Die wollen immer nur Vorbild sein wieder. Da wollen wir wieder das ganz große Vorbild sein. Wir wollen das toll machen und die anderen machen uns das nach.
Dem ist nicht so, das stellen wir ja fest.
Ja, die anderen mögen das auch nicht. Also die meisten Menschen in der Welt haben Angst vor einem Deutschland, das Vorbild sein wollte, denn das haben wir schon zweimal versucht und es ging zweimal schon voll daneben. Also ich würde sagen, wir sollten unseren Weg gehen und den Weg dabei freudig beschreiten und nicht immer nur mit dem moralischen Zeigefinger hingehen und sagen, ja, wir machen es doch besser als ihr, dann macht ihr das mal uns langsam mal nach und dann vielleicht denen noch auf die Finger geben. So geht es nicht.
Ein letztes Thema haben wir noch, das passt da ganz gut mit dem moralischen Zeigefinger. Wir haben da letztes Jahr, als wir gesprochen haben, haben wir natürlich auch schon mal darüber diskutiert, weil Sie da mit Kollegen ein Papier gefertigt haben zum Thema Sozialstaat und Migration, dass sich das in Deutschland nicht ganz vereinbar ist. Und das ist natürlich auch jetzt im Moment ein recht großes Thema überall auf der Welt, das Thema Migration. Jetzt kam neuerlich ein Vorstoß von Herrn Merz, ein 5-Punkte-Plan. Er hat einen Asylnotstand wieder ausrufen nach der Wahl und will das am besten in den Bundestag einbringen. Was halten wir denn von einem solchen Vorstoß?
Naja, ob ich das Asylnotstand gerade nennen würde oder nicht, weiß ich jetzt nicht so recht. Aber es ist natürlich so, nach so einer Tat wie in Aschaffenburg, nach so einer Tat wie in Magdeburg oder so, da ist natürlich dann etwas für die Volksseele notwendig. Oder muss man vielleicht so etwas auch so agieren. Aber nochmal, in jeder großen Gruppe von Menschen gibt es immer irgendwelche Durchgeknallten. Und zwar egal, ob die schwarz, weiß, dunkel, hellhäutig oder wie auch immer sie sind. Es gibt die Durchgeknallten. So, und das holt man sich immer mit ins Land. Ist eine ganz völlig normale Geschichte. Also bitteschön, nicht so hochkochen. Was man mehr hochkochen sollte, ist die Tatsache, dass wir, und zwar nicht durch die Studie bedingt, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, denn diese Studie habe ich ja nicht vor einem Jahr geschrieben, die habe ich das erste Mal geschrieben vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren haben wir angefangen zu erforschen, nützt uns die Migration oder ist sie eher etwas, was uns im Sozialstaat belastet? Und vor 30 Jahren haben wir dasselbe Ergebnis gehabt wie eben mal letztes Jahr, nämlich diejenigen, die kommen, haben nicht eine durchschnittliche Qualifikation, sondern eine unterdurchschnittliche Qualifikation. So, jetzt haben wir eine Umverteilung, wo normalerweise der überdurchschnittlich Qualifizierte den unterdurchschnittlich Qualifizierten entsprechend subventioniert. Tatsache in Deutschland, wir brauchen die sehr überdurchschnittlich Qualifizierten, um alle anderen, die auch teilweise durchschnittlich Qualifizierte, zu finanzieren. Das heißt, wir haben unseren Sozialstaat schon für uns überzogen. So, und jetzt entscheiden wir, dass wir noch unterdurchschnittlich Qualifizierte zusätzlich holen. Also wenn man, stellen wir uns mal vor, wir hätten einen Sozialstaat, der funktionieren würde. Also wo jeder, der überdurchschnittlich verdient, dem unterdurchschnittlich was gibt. Und wir holen dann Unterdurchschnittliche dazu. Dann weiß ich nicht, meine mathematischen Fähigkeiten reichen dann schon dazu aus, um zu sagen, dann wird der Durchschnitt eben mal schlechter stehen. Das war eigentlich alles, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, der Sozialstaat, so wie er ist, den können wir uns nicht leisten. Und wenn wir uns dann dazu holen, Leute, die sie noch weniger sich leisten können, dann macht das keinen Sinn. Also bitte schön steuert. So, und das ist ja auch das, was Merz jetzt vorhat. Im Grunde genommen, zwischen den Zeilen steht es ja, wir wollen deutliche Steuerungseffekte haben. Wir wollen sagen, ja, diejenigen, die wir gebrauchen können, die nehmen wir auch. Und zwar egal, ob die jetzt Asyl sagen können oder was anderes sagen können, das ist uns wurscht. Denn nochmal, das politische Asylrecht in Deutschland ist doch schlichtweg ein Fake. Das stammt aus der Nachkriegszeit, wo so irgendwo so ein moralischer Diener da immer wieder gemacht worden ist. Und er ist natürlich völlig blödsinnig in einem Europa, wo wir keine einzige Außengrenze haben. Es gibt keinen Menschen in Deutschland, der politisches Asyl beantragen kann, ohne aus einem anderen Land zu kommen, wo er hätte politisches Asyl schon kriegen können und wo er nicht verfolgt wäre. Es gibt keinen politischen Verfolgten, der nach Deutschland kommt. Es geht gar nicht. So, ja. Aber trotzdem machen wir genau das, was wir, also das ist völlig, völlig Mischugge, was wir da tun. Also lass uns lieber drüber reden, nützt es uns was, wenn er kommt oder sie, dann nehmen wir ihn, und nützt es uns nichts, na, dann bezahlen wir ihm das Ticket zurück.
Mhm. Aber das heißt ja auch, wir können das ja nur auf europäischer Ebene lösen.
Natürlich, die Außengrenze Europas ist unsere Grenze. Sie hat mit unserer Grenze nichts zu tun. Aber
das ist ja eigentlich nicht neu. Und trotzdem läuft es aus dem Ruder.
Genau. Aber wenn die europäische Außengrenze nicht funktioniert, weil die Deutschen sich hinstellen und sagen, naja, aber dann schicken wir ein paar Boote, die versuchen jetzt zu umschiffen, dass Frontex da eine vernünftige Arbeit auf dem Mittelmeer macht. Wenn wir da schon wieder sind und dann die evangelische Kirche auch nochmal einen Kutter schickt, der dann Flüchtlinge aufgreifen soll, dann sind wir wieder die Oberlehrer, die anderen nicht mögen. Nochmal, es geht eine Außengrenze. An der Außengrenze wird gesagt, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Ist das ein politisch Verfolgter? Und jemand, der aus Tunesien in ein Boot kommt und aus Senegal stammt, ist auch kein politisch Verfolgter. Das kann er gar nicht sein. Die Tunesier haben nichts gegen ihn. Im Gegenteil, die wollen Kohle von ihm. Also auf gut Deutsch, auch hier müssen wir an der Außengrenze stark agieren. Und dann sollten wir unseren Konsulaten sagen, wenn da aber jemand ist, der kann gerade das, was wir in unserem Arbeitsmarkt brauchen, dann soll er nicht eine Flucht irgendwie übers Mittelmeer machen. Nein, wir geben ihm sogar das Ticket. Wir holen ihn. Wir holen auch die Filipinos, die hier Pflegeleistungen machen. Fantastische Menschen, die wir unbedingt und zwingend brauchen. Denn wir brauchen Migration, aber wir brauchen die richtige. Und die suchen wir uns dann aus. Das darf ein Zuwanderungsland ohne weiteres machen. Und so sollten wir uns dann eben halt auch stellen.
Und man muss auch sagen, man kann auch, wie in ganz vielen Themen, die wir immer nicht anpacken, eigentlich auch von vielen anderen Ländern um uns herum lernen, die das alles schon umgesetzt haben. Durchaus erfolgreich. Das ist wie die Aktienrente am Ende des Tages.
Das ist genauso. Viele, viele sind schon weiter als wir, aber wir hinken hinterher und lecken uns unsere Wunden. Sollten wir nicht machen. Dieses Land ist unglaublich toll. Es ist ein unglaublich tolles, produktives Land. Wir haben klasse Menschen. Wir haben natürlich auch ein paar Arschlöcher auf gut Deutsch. Aber die Verteilung von diesen Menschen, egal ob sie ganz gut oder ganz schlecht sind, sind immer uniform statistisch gesehen über jede Grundgesamtheit, egal wo sie lebt.
Herr Raffelschen, das nehme ich sehr gerne als Schlusswort, als Manifest sozusagen. Gerne. Vielen Dank, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Und da muss bald mal irgendwann, ne?
Ich wollte gerade sagen, der Umstand, dass Sie in Rente geschickt werden, wird uns nicht davon abhalten, dass wir häufig noch miteinander reden, weil ich weiß, dass Sie die Themen ohnehin nicht in Ruhe lassen, selbst wenn Sie nicht mehr an der Uni sind.
Das ist garantiert der Fall. Und tatsächlich ist es so, dass ich zwar kein Institut der Universität mehr leiten darf mit 68 plus, aber es gibt auch noch andere Institute und da darf ich länger. Und das habe ich jetzt auch gemacht.
Sehr schön. Das freut uns, dass Sie uns da nämlich noch weiter erhalten bleiben. Vielen Dank und alles Gute.
Ihnen auch, Herr Blüten. Alles Gute und allen guten Zuschauer und tschüss, bis nächstes Mal.